Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu dieser nächsten Daily-Episode im Spezial Game Changer, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Valentin Mbarga und ich freue mich riesig, dass ich auch heute wieder eine fantastische Gesellschaft habe. Mit mir am Start ist der Linus Hägler, der gestern am Einsatz gestanden ist. Ciao, Linus.
Ja, salut, Valle. Ja, freut mich, bin ich wieder dabei.
Erzähl ein bisschen von deinen Eindrücken gestern. Du hast ja gestern das Gespräch führen mit Joe Verja. Wir haben es gelernt jetzt mittlerweile. Es war ein super spannendes Gespräch gewesen, inklusive Nachbesprechung von der Schweiz, aber auch sonst ganz viele spannende Themen und Einblicke, auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ich habe es unglaublich interessant gefunden. Wie hat es sich für dich angefühlt auf der Bühne?
Hey, freut mich, dass es für dich als Zuhörer cool gewesen ist. Für mich im Gespräch selber ist es auch mega, mega spannend gewesen. Also, Joe hat halt so eine interessante Perspektive dann nochmal können einbringen, auch aus einer so politischen / gesellschaftlichen Perspektive, wo ich mega geschätzt habe und wo ich froh bin, können wir sie auch als Teil vom Podcast mal ein bisschen repräsentieren, mal ein bisschen über nur das Sportliche rausschauen. Und das hat mich mega gefreut und ja, habe ich mega schön gefunden, dass das Gespräch dürfen zu führen. Und es ist auch schön, haben sich doch noch ein paar Leute trotz dem eher mäßigen Wetter gestern am Barfi verirrt und sind dort dabei gewesen. Also es war wirklich ein cooles Gespräch gewesen und es ist natürlich auch lässig mit der Joe. Sie ist ja selber begeisterter Fußballfan und ist ja auch das Spiel live im Stadion am Schauen gewesen am Vorab. Und da haben wir uns natürlich auch über das Spiel noch ein bisschen unterhalten und die Stimmung im Stadion und alles rundherum.
Du sagst es richtig, ich finde auch, es war eine sehr runde Sache gewesen und nichtsdestotrotz, wie von dir auch schon erwähnt, auch mit vielen Abschnitten, wo wir ein bisschen haben können auf gesellschaftliche Themen schauen können. Der ganz oben ist unter dem Motto Female Empowerment auch so ein bisschen gestanden und ich finde auch, dass da ganz viele neue und spannende, erfrischende Perspektiven dabei gewesen sind. Ich finde, du hast auch ein paar wirklich lässige Fragen gefragt und gestellt. Und ja, das Gespräch kann man übrigens auch nachhören, für alle die jetzt die Daily-Folge hören. Das findet ihr eins unten dran. Und ja, Linus, vielleicht noch als letzte Frage. Was ist vielleicht für dich so das Key-Takeaway gewesen, wo du würdest am meisten mitnehmen? Ich weiss, es sind viele dabei gewesen, aber was ist so das, was dir jetzt aus dem Buch raus gerade so gefragt am besten geblieben ist?
Hey, ich glaube, das ist relativ am Schluss gewesen, etwas, was Joe gesagt hat, und zwar, dass man gar nicht wann, dass der Frauenfußball genau gleich wird wie der Männerfußball, dass man all die Macht und Geldfrage eigentlich gar nicht wann so diskutieren, wir wollen, dass der Frauenfußball authentisch bleibt, aber dass er in einer Art und Weise professionalisiert wird, wo all die Spielerinnen können leben vom Fußball und dass er einfach das Standing hat, wo er verdient. Aber nicht, dass man das dann irgendwie muss, ja, genau das Gleiche mit dem, nennen wir es mal, Produkt machen, wie es beim Männerfußball passiert ist. Und ich glaube, das finde ich eine mega schöne Perspektive auch und hilft auch, zum das Ganze mal ein bisschen einordnen, auch innerhalb von diesen Diskussionen, wo ich habe das Gefühl habe, da werden Sachen erzählt, behaupten Leute, dass gefordert wird, dass der Frauenfußball genau gleich muss sein und dass, ja, das ist nicht so und ich glaube, es ist eine Chance für den Frauenfußball, dass er sich selber auch ein bisschen dürfen finden und ich finde das einen mega schönen Schlusspunkt gefunden in der Diskussion und ich glaube, etwas, was man in dieser Form jetzt auch nicht so oft hört und darum finde ich, ist es absolut wert, das auch noch ein bisschen zu pushen, vielleicht die Message. Also das habe ich super gefunden.
Ja, du sagst es absolut richtig. Man hört das nicht so viel. Nichtsdestotrotz finde ich, und da würde ich mich dir anschließen, das für mich auch eins von diesen Key Takeaways, wo ich muss sagen, ich glaube, da steckt ganz viel Wahres aus verschiedenen Perspektiven drin. So, der Frauenfußball, der jetzt vor allem im Vorfeld von diesem Turnier immer so ein bisschen zu kämpfen hat, nicht erst wegen dem Turnier oder im Vorfeld vom Turnier, sondern grundsätzlich mit diesem Vergleich zum Männerfußball, dass es dort so, wie sie es formuliert hat, ganz stark rauszustreichen gilt, dass das gar nicht die Verantwortung vom Frauenfußball ist, sondern dass das eine junge Sportart ist, sagen wir jetzt zumindest in der Form, wie sie mittlerweile wahrgenommen hat und da noch viele Chancen drin stecken, Sachen anders zu machen als im Männerfußball, wo, wenn man es jetzt ein bisschen negativ behaftet wird, sagen, ein bisschen festgefahren ist in gewissen Strukturen und dass das eine unheimliche Chance ist, ja, Sachen auch anders zu machen. Und ich glaube, da spreche ich glaube für alle von uns, auch im Team, wenn ich sage, dass auch in den Gesprächen, die wir jetzt schon haben dafür führen mit Athletinnen, dass man das auch spürt, eben, dass ja, sie vielleicht ein bisschen anders durch ihre Karrieren gehen und auch mit dem Fußball und allem, was dazugehört, wie sie anders auch ein bisschen mit dem umgehen. Ich finde das extrem erfrischend und einen absolut lobenswerten und richtigen Ansatz.
Ja, finde ich schön, hast auch die Gedanken und hast es so können reflektieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich können mitnehmen in Zukunft als, nicht so vom Fußball, aber auch als der Podcast. Und, ja, ich glaube, das ist etwas, was wir werden mittragen.
Absolut. Ja, nein, das Vergleichen allgemein ist immer, finde ich, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, ist es wichtig, dass wir darüber haben können reden und das auch so ausführlich gemacht haben. Jetzt wollen wir uns aber im Daily Business.
Sorry, ja? Weil, wenn ich dich nochmal unterbreche.
Natürlich, alles gut.
Einfach nur schnell bezüglich diesen Vergleich. Oder? Da kommt ja dann häufig der Vorwurf, ja, okay, aber die Frauen wollen ja, dass man vergleicht. Die Frauen wollen gleich viel verdienen wie die Männer und so weiter. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach ein bisschen an der Realität vorbei argumentiert. Weil was die Frauen vor allem wollen, ist, dass sie anständige Infrastruktur haben zum Trainieren, dass sie Voraussetzungen haben, wo dem Aufwand, den sie alle betreiben, gerecht wird und dass sie eine faire Entlöhnung bekommen. Und das sind Themen, über die man vor allem diskutiert in der Regel. Und das sind nicht Vergleiche, wo es darum geht, ey, es muss gleich sein wie der Männerfußball, sondern einfach so, hey, das sind einfach mal so, wie wären mega schöne mal Basics und dann wäre der Frauenfußball an einem anderen Ort. Und ich glaube, man muss mehr so ein bisschen die Diskussionen führen, wenn möglich, und auch die Leute manchmal ein bisschen darauf hinweisen, dass es nicht darum geht, dass jetzt Frauenfußballerinnen 15 Millionen verdienen oder was weiß ich wie viel, sondern dass man durchaus auch gleichzeitig kritisieren kann, wie viel gewisse Spieler verdienen und was das für ein unfassbarer Apparat dahinter ist. Und gleichzeitig aber fordern, dass eben die grundlegenden Strukturen einfach weiter verbessert werden. Und zum das vielleicht noch rund abschließen, ich glaube, es ist jetzt in den letzten, sage ich mal, 10 Jahre auch extrem viel gegangen und passiert, und ich glaube, auch die EM zeigt, dass das alles auf dem richtigen Weg ist, und ich bin auch darum mega froh, schwappt die EM-Euphorie, also ein bisschen halt die Event-Euphorie, die so gross alles mit sich bringen, auch wirklich über. Und ich glaube, mit dem kommen wir doch jetzt zum Daily und zu ein bisschen EM-Euphorie. Und jetzt nachher werden wir sicher auch noch ein bisschen Ausblick auf das Spiel heute oben von den Deutschen, wo wir genau von dieser Euphorie auch noch ganz viel wahrscheinlich in Basel werden spüren.
Absolut. Ich glaube, das kommt den Deutschen natürlich auch wieder zu gut. Oder? Sie spielen heute oben in Basel, also bei uns. Und das ist ja nicht allzu weit weg von der Heimat. Von dem her, ich glaube auch, dass heute oben wieder ein Spiel wird sein, wo die Post abgeht. Aber bevor wir auf das kommen, lass uns noch schnell einen kleinen Blick werfen auf die gestrigen Spiele. Und zwar haben wir wieder ein Team gesehen mit Spanien gegen Belgien, wo zumindest im Resultat, und dann nimmt es mich dann auch wunder, wie du es gesehen hast, grundsätzlich sicher wieder ein euphorisches Ergebnis erzielt hat, 6-2 nämlich gewonnen. Was sind deine Sachen, die dir aufgefallen sind? Oder was ist es für dich ein euphorisches Spanien gesehen, wo jetzt auch mit Blick aufs weitere Turnier, ja, das Team ist, wo es zu schlagen gilt? Oder wie siehst du das?
Hey, 100%. Also ich glaube, das ist aber wie schon vor dem Turnier wahrscheinlich so ein bisschen klar gewesen, dass die Spanierinnen die Top-Favoritinnen sind. Und das hat sich jetzt einfach über die beiden Spiele, würde ich sagen, bestätigt. Ich weiß nicht, gestern irgendwann im Verlauf vom Spiel oder relativ am Schluss vom Spiel ist mal eine Statistik eingeblendet worden, ich glaube 29 zu 2 Torschüsse, irgendwie beim Stand von 5 zu 2 wahrscheinlich oder zu 3 Torschüsse. Also die Zahlen allein, die sprechen in aller Deutlichkeit für die Dominanz, die Spanierinnen an den Tag gelegt haben. Ich meine auch spielerisch, also was wir da gesehen haben von den Spanierinnen gestern, ist wirklich top gesehen. Also wirklich wunderbar rausgespielte Goal, dann noch riesen Schlenzer, also da ist alles dabei gewesen. Auch der Kopfball zum 2-1 von der Paredes, auch dort, auch die Dynamik und Wucht, die auch dort drin ist. Also ja, also die Spanierinnen zeigen, auf was für einem Niveau da mittlerweile gespielt wird.
Hey, du sagst ganz viel Richtiges. Also ich glaube, Spanien ist sicher eins von diesen Teams, die extrem polyvalenten Fußball spielt. Die technischen Fähigkeiten, die das Team hat in der Breite, sind unfassbar. Ich finde auch, dass sie einen Charakter gezeigt haben. Die haben das Spiel eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit im Griff gehabt, du hast vorhin die Statistik gesagt. Nichtsdestotrotz ist das 1-1 sehr aus dem Nichts gekommen und dann nachher das 2-2, es hat ja dann glaube ich noch 2-2 gegeben, es war mal noch mal unentschieden gewesen, also es war dann erst 3-2-4-2 gewesen. Also auch yeah. Dort, sie haben sau schnell reagiert, gerade wie das Heft in die Hand genommen, das Schnullbruchding gesehen.
Ja, 2 Minuten nach dem Ausgleich, nach dem 2-2, haben sie selber das 3-2 gemacht, genau. Und ab dann ist dann der Zug nur noch gerollt in eine Richtung. Und das ist eigentlich wie, du hast gemerkt beim Zuschauen, es ist einfach eine Frage von der Zeit, bis der nächste reingeht und bis der nächste reingeht. Also, ja.
Ja, das ist overall wirklich so. Wobei ich muss sagen, und das ist etwas, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, ich finde, die ersten 10-20 Minuten hat Belgien noch mögen mitheben. Es ist dann schon so, wie du sagst, dass auf Tour der Druck von Spanien ist einfach nicht aufzuhalten war. Und irgendwann ist Belgien wirklich hinten reingedrückt worden. Aber, was ich auch finde, und das habe ich noch interessant gefunden, Belgien hat in einzelnen Aktionen ein, zwei kleine Schwächen aufgezeigt von Spanien. Also, das ist im Portugal-Spiel auch schon ein bisschen so gewesen. Spanien war da klar deutlich überlegen gewesen. Aber bei den Eckbällen oder grundsätzlich Standards, dünkt es mir, dass sie dort haben, sich ein bisschen mehr. Und auch beim hohen Verteidigen, wenn das einmal nicht greift, hätte es tatsächlich auch mal zwei, drei Mal Räume geben zum Kontern. So entsteht ja dann auch das 2-2, was ich übrigens finde, macht die Stürmerin fantastisch. Schön den Weg abgeschnitten vorne durch und der Abschluss ist auch überragend.
Voll läuft so ein bisschen diagonal.
Ja, genau. Schön. Man sagt das auch. Das ist absolut richtig. Wenn du im Laufduell bist als Stürmer, sagt man schön, wenn es irgendwie kreuzen. Geht, musst du vorne durch, genau kreuzen, um den Weg abschneiden. Entweder die Gegenspielerin fällt dich oder du bist vorbei, weil du vorne durchlaufst. Und eben, sie hat das überragend gemacht. Und ja, auch wenn Spanien für Belgien vielleicht eine Nummer zu gross ist, glaube ich, dass sich schon die ein oder andere Mannschaft, die vielleicht noch auf die Spanierinnen werden, treffen. Und da gehören auch mehr Schweizer dazu, die Schweizerinnen dazu. Dort, glaube ich, da hat man gut anschauen und dann hat man können ein, zwei Sachen erkennen, die vielleicht, ja, wenn man selber mal gegen Spanien spielt, ein Mittel kann sein, um sie zu ärgern.
Absolut. Also ich denke, das ist sehr treffend, wie du es gefiltert hast, die hohe Abwehrlinie. Das ist etwas, wo man ja, dann gezielt müsste nutzen. Ich glaube, da werden wir jetzt noch nichts verschreien, also Schweiz oder Finnland, wer auch immer, oder dann im späteren Verlauf vom Turnier gegen die Spanierinnen spielt, die werden das sicher auch gesehen haben und schauen, okay, wie können wir das nutzen. Ich glaube, Belgien hat auch gezeigt, eben mit dem Abwehrriegel, den sie eigentlich geschoben haben, eben du sagst, es in den ersten 20 Minuten hat das eigentlich gut funktioniert, sind stabil eigentlich gesehen, weitestgehend, wie auch gegen Italien ja schon, ja. Sehr stabil gesehen. Und ja, also das zeigt, dass man gegen Spanien ja, kann mit gezielten Kontern zum Beispiel durchaus zum Erfolg kommen. Bei den Standards, dort habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist für alle, oder für viele Teams habe ich das Gefühl, ist das so ein bisschen ein Ding. Also auch die Schweizerinnen zum Beispiel, finde ich, sind bei den Standards jetzt noch nicht so gut. Und ich habe das Gefühl, sobald man da ein, zwei Spielerinnen drin hat, die gewisse Größe haben, die Ball scharf vors Goal bringt, dann wird's gefährlich. Einfach weil auch viele Goalies jetzt nicht die Körpergröße einfach haben, um einfach das alles dann easy können zu entschärfen. Also es ist jedes Mal dann gefährlich, wenn du so Spielerinnen hast. Und ich meine, bei den Belgierinnen, mit der
Justine van Havermaet.
Die hat natürlich die Größe.
Ich habe ein geiles Duell gesehen. Das war ein geiles Duell, das sie da hat im 16er bei diesem Goal. Also die Spannerin, die gegen sie verteidigt, die stößt schon auch, aber die setzt sich überragend durch dort.
Mega, mega. Und dann auch umgekehrt hat man aber auch gesehen, dass die Spannerinnen offensiv auch die Standards können als Waffe nutzen mit der Paredes, die sich dort mega schön aufschraubt und der richtig gut reinköpft. Also der ist einfach ein bisschen weiter weg und der macht sie auch super. Also von dem her, ich glaube, Standards, vor allem Eckball, ist so ein bisschen, könnte, glaube ich, in vielen Matchen noch ein bisschen das Züngli an der Waage spielen, an dieser Euro, habe ich das Gefühl.
Ja, das hat etwas. Vielleicht noch ein anderer Punkt, wo du so ein bisschen angeschnitten hast, schon, wo mir auch noch gut gefallen hat bei den Belgierinnen, vor allem in dieser Phase, wo das Spiel noch offen war. Wie du gesagt hast, sie haben probiert, gerade vor allem vor und im 16er die Räume extrem eng zu machen. Spanien hat nichtsdestotrotz immer wieder mal Lösungen gefunden, aber es hat eine Phase gegeben, wo du das Gefühl hast, okay, sie haben mehr Lösungen zu finden. Und ich glaube, das haben Belgien nicht so schlecht gemacht. Irgendwann sind sie dann auch eingebrochen, weil halt einfach wirklich Angriff um Angriff angerollt ist. Aber ich finde, die Belgierinnen haben eigentlich ein Mittel gewählt, das nicht verkehrt ist. Und das Resultat am Schluss ist halt auch einfach wirklich unfassbar viel individueller Qualität geschuldet, die Spanien hat. Ich meine, irgendwie in der Pause kommt Aitana Bonmati rein, wo Weltfußballerin ist, auch sonst. Das ist unfassbar, was Spanien für eine Qualität hat in der Breite auch.
Mega, mega. Also rein von der Qualität her ist für mich wirklich Spanien klar über allen anderen Teams anzusiedeln. Also auch über Frankreich, England. Das ist für mich, ja, das ist das Team, was zu schlagen gilt für mich.
Definitiv. Und dann würde ich aber jetzt sagen, dann schauen wir noch schnell aufs zweite Spiel, wo Italien und Portugal sich 1-1 trennen. In einem Spiel, das ich im Nachhinein würde sagen, ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, aber was ich vor allem Italien aufgrund von der Konstellation, aber auch der Spielanteil ein bisschen wird ärgern, weil man extrem viele Chancen hatte. Also ich glaube, auch das ist ein sehr unausgleiches Torschussverhältnis. Ich habe jetzt hier 14-5, 6-1 aufs Goal. Auch mit dem Ausblick, dass Italien jetzt gegen Spanien antreten muss und Portugal alles in der eigenen Hand hat gegen Belgien, wird man sich vor allem auf italienischer Seite ein bisschen ärgern, oder?
Ich muss jetzt gerade überlegen, ich weiß gar nicht, wenn Portugal Belgien schlägt, dann müsste Italien aber hoch verlieren gegen Spanien, oder? Weil Portugal der 1-6 Torverhältnis gerade und Italien 2-1. Also da könnte es aufs Torverhältnis drauf ankommen.
Wenn Belgien also, Portugal schlägt, meinst
du? Wenn Portugal Belgien schlägt.
Nein. Dann
haben wir die auf 4 Punkte.
Ja, aber Portugal. Ja, stimmt. Und Italien. Und
Italien hat auch 4. Also da könnte es aufs Torverhältnis dann drauf ankommen. Könnte es drauf ankommen, wie sich Italien gegen Spanien behauptet. Spanien ist. Ja, die möchten dort sicher auch noch mal siegen. Also, ich glaube, das könnte noch interessant werden, das Fernduell tatsächlich.
Ja, stimmt, du schaffst, ja.
Wobei eben, Belgien hat jetzt zweimal schon gezeigt, dass sie gut können auch dagegen heben. Jetzt eben gegen Spanien nicht über 90 Minuten, aber von dem her, ich glaube, das wird noch ein tougher Match. Und da bin ich recht gespannt, wie das dann in dieser dritte Runde in dieser Gruppe noch wird ausgesehen. Zum Spiel gestern, ja, ist, wie du sagst, dass Italien schon eigentlich mehr klare Aktionen hatte, aber auf der anderen Seite Portugal schon auch mit ordentlich Spielanteil, haben dann mehr Ballbesitz gehabt, und haben dann doch einige ganz heisse Szenen so in den letzten 20 Minuten, wo sie noch Offside-Goal haben und dann auch eigentlich am Sieg auch noch ein bisschen schnuppern. Also es ist dann über das ganze Spiel schon eigentlich eher Italien, wo besser gesehen ist. Ja, aber
Sack glaub, auch am Schluss können zumachen vor allem.
Genau. Aber irgendwie am Schluss dann ist man vielleicht gleich froh gewesen über den Schlusspfiff, weiß nicht. Also Aber coole Match gesehen auf jeden Fall.
Also sehr spannend, find, ja.
Die Schlussphasen auch, also das ist nice gesehen zum Schauen.
Absolut, und ich glaube, heute erwarten uns ja auch wieder spannende Spiele. Und zwar ist das, wie schon anfänglich besprochen, Deutschland, wo in Basel auf Dänemark trifft. Und dann das Oberspiel wird in Schweden gegen Polen sein. Was erwartet uns dort? Ich glaube, jetzt gerade Dänemark hat eigentlich keine schlechte Partie gegen Schweden gezeigt. Hat Schweden das Leben sehr schwierig gemacht, vor allem was ihr Defensivspiel angeht. Da bin ich gespannt, wie Deutschland auf das für eine Antwort wird finden. Was denkst du?
Ja, ich glaube, bei den Deutschen wird es vor allem sehr spannend zu sehen sein, wie sie mit dem Ausfall von der Julia Gwin umgehen, wo sich im ersten Spiel ja verletzt hat. Zum Glück doch nicht das Kreuzband, aber ich glaube, eine Innenbandverletzung, genau. Und out für die Euro.
Genau.
Also das ist natürlich schon ein sehr schwerwiegender Ausfall, aber ich habe das Gefühl, die Deutschen haben schon eigentlich ein breit genuges Team, um das können abdämpfen, und vielleicht haben sie jetzt auch so ein bisschen die, das ist dann immer eine Frage vom Narrativ, oder aber so eine jetzt erst recht und wir stehen zusammen Mentalität, wird sich jetzt aber zeigen, wie sie mit dem umgehen. Für mich Deutschland trotzdem, also zu favorisieren auf jeden Fall. Und eben, also die werden das ganze Stadion im Rücken haben. Also alleine irgendwie 16'000 Fans aus Deutschland werden anreisen. Und dann haben wir ja sicher genug grosse Community aus Deutschland in der Schweiz, wo auch noch Tickets haben. Also ich glaube, das wird eine riesen Stimmung sein im Jockeli heute oben.
Absolut, das denke ich auch. Ich freue mich auch sehr auf das Spiel und bin gespannt. Deutschland für mich auch ein Team, das man eigentlich noch auf der Rechnung haben muss, wenn ich jetzt einmal will schauen, wie sich jetzt das weiterentwickelt. Zuoben dann Spiel Schweden gegen Polen. Schwedinnen tendenziell eher ein bisschen zu favorisieren. Wobei ich auch dort muss sagen, Polen hat mir einen spannenden Eindruck gemacht. Eben sehr physisch basiertes Spiel. Aber doch auch mit der ein oder anderen Chance gegen Deutschland in den Konter. Ich denke, dort wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, ob Schweden den Abwehrriegel kann knacken kann. Vielleicht auch dann mit Beteiligung von aktiven oder ehemaligen Spielerinnen aus der AXA Women's Super League. Das wäre auch noch interessant. Was sind deine Resultattipps für die beiden Spiele?
Ah, oh nein, hey. Da bin ich gestern doch schon bei beiden daneben gewesen.
Hey, der Robin hat laut eigener Aussage 17 Mal gebraucht, bis er richtig war.
Oh, yeah. Ich glaube, gestern die 4-1 und 1-2
Tipps. Ja, gut, ein 6-2 Tipp ist nicht so einfach, fairerweise.
Ja, gut, ja. Was hast du tippt,
Portugal? Ich glaube, ich habe 4-0 Tipp bei Spanien. Also, dort hat die Differenz wenigstens gestimmt. Und bei Portugal gegen Italien, glaube ich, 2-1-0 Italien, glaube ich. Müsste jetzt nochmal nachhören, aber sicher auch nicht richtig sehen. Aber eben, was ist dein Tipp für das heutige Spiel, für die beiden heutigen Spiele?
Hey, ich sag, die beiden favorisierten Teams setzen sich durch. Sowohl Deutschland als auch Schweden werden gewinnen. Was machen wir da? 2-1 für Deutschland und es 1-2 für Schweden. Ich muss jetzt mit den 2-1 Tipps gehen, um meine, Chancen zu maximieren.
Nein, das ist doch gut.
Ich will nicht 17 Mal warten, wie der Robin.
Ja, nein, verstanden, völlig fair. Ich tippe bei den Deutschen gegen Dänemark tippe ich auf ein 2-0 tatsächlich. Ich glaube nicht, dass Dänemark einen Goldstand kriegt. Und bei den Schwedinnen würde ich sagen, ich tippe auf ein 2-1, auch wie du. Ich glaube, dass eventuell Polen sogar in Führung geht durch den Goal von der Eva Bayer.
Sogar Torschützinnen tippt.
Ja, du, das ist, da muss man ehrlich sein, Tipps sind immer auch irgendwo durch, gewissermaßen ein Wild Guess, aber Polen hat mir durchaus gefallen mit dem physischen Spiel, gerade für eine Mannschaft, die das Spielheft muss in die Hand nehmen, ist das dann nicht immer ganz einfach, und dort habe ich das Gefühl, könnte sich Schweden, wie auch schon gegen Dänemark, schwierig tun, aber ja, hey, wir werden es sehen, ich bin super gespannt, wie das denn ausgeht, und ja, dann hören wir uns ja schon morgen wieder, gell?
Ja, voll. Und an der Stelle einfach nochmal als Reminder, alle, die die Folge, die wir gestern live aufgenommen haben auf dem Barfi mit Joe Verscha, hört doch das unbedingt nach. Es war ein mega cooles Gespräch mit dir.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Unbedingt heiße Empfehlung. Und wenn du schon bei Empfehlungen bist, dann natürlich noch der zweite heiße Tipp für alle, die keine Tickets haben im Stadion in Genf für das Spiel gegen Finnland. Kommt doch vorbei. Kommt uns doch besuchen auf dem Barfi am 10. Juli ab 19.30 Uhr. Sind wir vor Ort und berichten durch das ganze Spiel durch, zusammen mit euch über den Match, diskutieren, schwätzen, fähnen, schreien und hoffentlich am Schluss ja, einen Sieg können bejubeln für das Spiel. Das würde uns freuen. Sind alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Ich glaube, das Wetter macht auch mit. Und ja, Linus, dann würde ich sagen, das wäre es gewesen für das heutige Daily. Danke vielmals, du bist am Start gewesen. Hat wie immer Spass gemacht.
Danke dir, alles gesagt und bis ganz bald.
Hey, bis bald, mach's gut.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.